welche Chancen dergleichen Versuche haben, menschliche Unberechenbarkeit in berechenbare mathematische Größen zu verwandeln, ist offen. Und welche Möglichkeiten hierbei die Analyse von digitalisierten Massendaten, Big Data, bietet, ebenfalls. Es gibt also Anlass, die Volkswirtschaftslehre nicht als exakte Wissenschaft zu betrachten, sondern als ein Theoriegebäude, das sinnvolle Aussagen über die Realität liefern kann, solange es mit sozialem Fingerspitzengefühl und psychologischem Verständnis genutzt wird. Doch über eine zuverlässige prognostische Kraft, wie sie von exakten Wissenschaften erwartet werden kann und mit der sich ökonomische Großereignisse wie etwa die Finanzkrise von 2007 vorhersagen ließen, verfügt die Volkswirtschaftslehre offenkundig bislang nicht und wird sie möglicherweise nie verfügen. Im Laufe der 1870er Jahre geriet Marx damit in einen ungewöhnlichen Zwiespalt. Einerseits nahm nach der Veröffentlichung des ersten Kapitalbandes sein Ruhm als Wirtschaftstheoretiker langsam, aber kontinuierlich zu. Vor allem bei der deutschsprachigen Arbeiterbewegung galt er bald als letzte Instanz und unfehlbares Orakel in allen ökonomischen Fragen. Und nach seinem publizistischen Coup, ein feierliches Requiem auf die Pariser Kommune anzustimmen, war er auch bei Konservativen kein Unbekannter mehr. Ja, mehr noch, sogar seine finanzielle Situation besserte sich dauerhaft. Engels gab 1870 seine Position in der Firma Ehrman & Engels auf und wurde von seinem Partner Gottfried Ehrman mit 12.500 Pfund, nach heutiger Kaufkraft circa 1,2 Millionen Pfund, ausgezahlt. Schon vorab hatte er Marx brieflich befragt. Erstens, wie viel Geld brauchst du, um alle deine Schulden zu bezahlen? So as to have a clear start. Zweitens, kannst du mit 350 Pfund für die gewöhnlichen regelmäßigen Bedürfnisse im Jahr auskommen? Wobei ich Extrakosten durch Krankheit und unvorhergesehene Ereignisse ausschließe. Tatsächlich übersiedelte Engels nach seinem Rückzug ins Privatleben von Manchester nach London in die Nachbarschaft der Familie Marx und setzte seinem Freund einen festen Jahresbetrag aus, den er, wenn es nötig wurde, gewohnt großzügig durch weitere Zuschüsse ergänzte. Andererseits aber war sich Marx darüber klar, dass seine Arbeitswerttheorie durch die Grenznutzenschule eine wissenschaftlich ernstzunehmende Konkurrenz erwuchs. Zumindest mit einem ihrer wichtigen Vertreter, dem Briten William Stanley Jevons, befasste er sich gründlich und frischte dazu seine mathematischen Kenntnisse auf. Handfeste Belege dafür, dass er Zweifel am eigenen Ansatz entwickelte, gibt es nicht. Doch musste er, wenn er als integrer Forscher mit seiner Arbeit an den noch unvollendeten Bänden des Kapitals fortfahren wollte, die Thesen der Grenznutzenschule zumindest durchdenken, sie auf ihre Konsequenzen für seine eigenen Thesen hin überprüfen und, falls nötig, in sein Buch einbeziehen.